In der Nacht vom 30.06. zum 1. Juli war ich auch vorne an der Mauer gewesen. Hab das alles live miterlebt.
Was waren deine Anweisungen während des Mauersprungs?
Man war ja darauf vorbereitet. Da wurden dann halt so und so viele LKWs wurden bereitgestellt. Sangra stand bereit. Der ist ja nicht reingefahren, der wurde auch nicht benötigt. Beziehungsweise der wurde benötigt, um dann in den HG dann ins VP-Krankenhaus zu fahren. Und zusätzliche Kräfte, also im Hinterland und auch dort vorne waren auch Offizierschüler, die das abgesichert haben, damit nicht da was durcheinander gerät, beziehungsweise ist immer vorteilhaft, wenn man viele Leute hat, dann ist auch nicht die Gefahr, dass man vielleicht irgendwie, dass es ein Schuss aus dem Einsatz kommt oder solche Sachen. Das muss man ja auch irgendwie, also wenn jetzt zur selben Zeit vielleicht jemand auf die Idee gekommen wäre, von der Ostseite vielleicht in den Westen zu flüchten oder sowas, das wäre echt scheiße gewesen, hätte sich nicht gut gemacht. Weil man auch noch nicht genau wusste, was eigentlich passiert. Ja, was machen die? Drehen die durch? Machen die da irgendwie sonst was? Oder dass sie sozusagen sich mehr oder weniger auch kooperativ verhalten haben? Also das heißt, auf dem LKW rauf, sind dort auch drauf geblieben, nicht runtergeklettert und sind dann mit rausgefahren. War das okay, wenn einer gesagt hätte, nee, ich will nicht auf dem LKW oder wäre da runtergesprungen. Der war, ja, wir mussten dann, ja, ich weiß nicht, welche Handlungsvarianten denn gefahren worden wären, ist es nicht passiert. Ist keiner auf diese Idee gekommen.
War dir der Grund der Besetzung des Kuba-Dreiecks zum damaligen Zeitpunkt bewusst?
Ja, ich wusste, dass es die Gebietsübergabe ist. Ich wusste, dass es Territorium der DDR ist und dass die Westberliner Polizei keinen Zugriff hatte. Und da für mich, also mit der Westtangente, diese Geschichte kannte ich nicht, diesen Ausgangspunkt. Mhm. Ich hab da natürlich auch viel in der Abendschau gesehen, wo, da haben sie auch viel gebracht. Also ein Naturschützer, also dieses Völkchen, diese Zusammensetzung, darüber wusste ich schon Bescheid. Mhm. Der ganze Ausgangspunkt, wie es genau war und Norbert Kubert, wer das eigentlich war, da wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, warum das, dieser Name kam, ja. Das wusste ich nicht. Aber ansonsten kannte ich mich schon ein bisschen aus, beziehungsweise auch durch die Gespräche, gerade Autonome waren für mich damals auch irgendwie was Besonderes, besonders Völkchen, ich konnte damit nicht anfangen, aber das war zum ersten Mal die Möglichkeit, wenn man Nachtdienst hatte, also wenn man tagsüber, ging es ja nicht, aber wenn man Nachtschicht hatte und war vorne, dann gab es ja auch die Möglichkeit, mal mit einzelnen Leuten zu sprechen. Mhm. Das war immer ganz interessant gewesen. Ich fand es hier was ganz Interessantes. Ich denke mal auch alle anderen, gerade sagen wir, unsere Altersgruppe, fanden es alle ganz interessant und hatten sagen wir, auch durchaus Sympathien gehabt für die Leute. Nicht vielleicht unbedingt von den älteren Offizieren oder sowas, oder Stande, die schon 20 oder 30 Jahre dabei waren. Aber sagen wir von den Jüngeren, damals war eine Generation, da muss ich mir überlegen, 20 Jahre sind da 20 Jahre her, damals waren wir ja ein bisschen jung, hatten wir durchaus Sympathien für die Leute gehabt. Das waren für irgendwie uns, wie wir es so gelernt hatten, natürliche Verbündete gewesen. Auch wenn wir wenig kannten davon. Auch gemerkt haben, dass sie teilweise auch Auffassungen hatten, die wir nicht nachvollziehen konnten oder ich nicht nachvollziehen konnte. Aber es war erstmal interessant, das war eine neue Erfahrung.
Also ich meine, generell waren die Autonomen ja auch eher so schon gewaltbereit oder so. Also das waren sie ja speziell in dem Punkt eher nicht. Aber die Einstellung dazu, oder hattet ihr da irgendwie auch Schiss, dass die dann nachher vielleicht auch noch irgendwie so...
Nee, sagen wir so, Autonome waren, sagen wir, Autonome waren nicht, wurden nicht verstanden in dem Sinne, dass die gewaltbereit sind und sowas, sondern Autonome, dass die Autonome sich nicht sagen lassen.
Ja, das also, ist auf
die,
jeden Fall
klar. Dass die keine Chance haben gegen uns mit Gewalt, das war uns klar. Da haben wir viel zu viel Kräfte da gehabt. Das war nicht ein Problem, aber dass man denen sozusagen kooperieren kann, dass er sozusagen mit denen vernünftig reden kann und wenn sie was sagt, dass das sozusagen auch akzeptiert wird und auch gemacht wird, was man sagt oder so in der Richtung. Dann kam es so, es ist immer böde, vielleicht ist dieses Wort Besetzer vielleicht günstiger. Die Gemengelage war ja ziemlich bunt gewesen. Das waren ja nicht nur Autonome, das waren ja auch ganz andere Leute bei, auch ganz normale, die eigentlich sonst, glaube ich, da waren welche bei gewesen, die sind mit drüber geklettert, die wussten vorher gar nicht davon. Die haben das einfach, wie man heutzutage sagt, als Event oder sonst was, als Gaudi oder als einfach mitgemacht. Und das waren ja viele wirklich aus einem ganz anderen Hintergrund, aus diesem, von den Grünen, von den Umweltbereichen und so. Also, es war ja ein ziemlich buntes Völkchen und Autonomen haben nicht unbedingt das Sagen gehabt dort. Oder nicht immer das Sagen gehabt.
Wie war damals deine Meinung zur Besetzung und zum Mauersprung?
Ich war froh, dass ich an dem Abend Dienst hatte. Das war mal wirklich was Besonderes, was man sonst nicht erlebt. Aber dann war ich auch froh, dass es alles vorbei war. Weil das war, hat mächtig geschlaucht. Das war ja teilweise zu dem normalen Dienst war es ja noch zusätzlich.
Warum hat deiner Meinung nach die DDR die Besetzer des Kuba-Dreiecks so freundlich empfangen?
Ja, was soll man machen? Was hätte man machen sollen? Hätte man die runterschubsen sollen? Also in die Augen von Kameras und sonst was? Also nee, also viele, ich weiß nicht, viele Alternativen hatte man eigentlich nicht gehabt. Die hatten dieses Vorhaben, hatte man sich darauf vorbereitet, als klar war an dem Tag vorher, dass das so kommen wird, wurden die Befehle unterschrieben. Der Befehl hat sogar nicht irgendjemand unterschrieben, sondern den Befehl hat Armeegeneral Heinz Kessler unterschrieben, also der Verteidigungsminister. Also man hätte sich nicht mit autonomen also Auseinandersetzung geben können. Ja. Und dann ist es ja was ja immer so, dann wäre das Bild, gerade bei den Alternativen oder im linken Spektrum, also wäre noch negativer geworden. Also das vom ja. Image her, also ja. vom Image her irgendwie wäre es nicht günstig gewesen. Und auch die Autonomen haben, glaube ich, damals 87 und 88 auch zum ersten Mal in der DDR, sagen wir mal, eine recht positive Einschätzung erhalten. Damals hat der Norbert Martloch einen Artikel geschrieben. Und dieser Artikel im Horizont wurde auch in der Taz veröffentlicht. Der hat über die bundesdeutschen Autonomen geschrieben. Ja, aber da sind die eigentlich relativ positiv weggekommen. Also vorher wusste man nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Und dann muss man sagen, so, dann war das irgendwie, waren es die natürlichen Verbündeten, irgendwie hat man das doch ein bisschen so gesehen. Und gegen die wollte man auch nicht unbedingt vorgehen. Und da blieb eigentlich nicht viel übrig. Also die Leute runterschubsen, das hätten alle Leute gefilmt. Die Westberliner Seite hätte noch Beifall geklatscht, die wollten das ja. Also ich muss sagen, das war auch mein persönliches Erlebnis. Als ich auf dem Dach war dort, VDK, da konnte man direkt, wenn man runterkommt, konnte man direkt nach Westberlin reingucken. Ja, die Mauer war ja, wie gesagt, faktisch die Häuserkante. Und da standen ein Haufen Westberliner Polizisten und wir haben nämlich angebrüllt, ey, treibt die da runter. Da haben wir gemeinsam unseren Spaß. Erst knüppeln wir die runter und wenn die runter von unserem Territorium sind, dann knüppelt die Westberliner Polizei. Dann haben wir beide unseren Spaß. So hat er sich ausgedrückt. Und das war für uns Westberliner Polizei, war ja, das war ja so mehr ein Hassobjekt gewesen. Das kam gar nicht in Frage. Also für die waren wir so und so nicht. Also war das und ja, wirklich mehr Alternativen. Ich habe auch nirgendwo gefunden, dass man sich unterschiedliche Alternativen, man hat ja auch am Versuch, am Anfang das besetzte Gebiet immer wieder zu räumen, hat immer wieder aufgefordert, die Leute sollen das verlassen. Und das hat man aber irgendwann sein gelassen, weil wir dachten, also, das Zeug ist schon so bald weg, was sollen wir uns dann noch mit drum kümmern? Also das hat dann ja nicht mehr interessiert, dass sich das dann so entwickelt. Und da konnte man schon nicht machen. Als dann die Hütten entstanden sind, da haben die dann teilweise Löcher gebuddelt und sonst was, da konnte man so nicht machen. Die Ziegen da gezüchtet und die Hühner und was die da alles gemacht haben und Volksküche da aufgebaut und da wehte die Piratenflagge und ihr Sender und also da war ja wirklich eine richtige kleine Ortschaft denn, ne? Denn ja. Da war es schon so zu spät. Irgendwann ging es nicht mehr. Zusammen mit dem Westberliner Senat was machen, das kam so nicht mehr. Damals zumindest nicht, weil die Westberliner Senat ja immer wieder drauf gedrungen haben und hinter den Kulissen ist ja einiges gelaufen, eine Beschwerde bei den Alliierten, also die westlichen Alliierten haben sich bei den Sowjets beschwert und die Sowjets haben gesagt, nee, die DDR ist zuständig und sowas wurde das immer so hin und her geschoben. Und jeder hat dann gedacht, nee, irgendwann ist die Sache vorbei, es gibt wichtigere Dinge. Ne? Ja, das war wahrscheinlich auch so eine Art Selbstläufer. Das konnte keiner Seite konnte richtig ahnen, was sich daraus entwickelt.